Alle müssen mitmachen. Und wir alle haben auch einen Wert, ja. Also es muss nicht jeder irgendwie beim Spiegel Journalistin sein, um eine Reichweite zu haben, um irgendwas zu tun, sondern es geht wirklich darum, jeder muss in seinem kleinen Bereich sich darum kümmern. Deswegen Teamwork ist gefragt.
Wir Menschen im Rechtsstaat. Von mir zu dir aufs Ohr. Heute mit Ann-Kathrin Müller, Journalistin und Redakteurin im Politikressort des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Ich freue mich sehr, dass du heute zugeschaltet bist, Ann-Kathrin, denn wir wollen auch heute wieder Denkanstöße sammeln, damit wir alle nicht vergessen, dass Demokratie und Rechtsstaat nicht selbstverständlich sind. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ann-Kathrin, wenn ich sage Rechtsstaat, was ist das Erste, was dir dazu einfällt?
Wehrhaftigkeit, zumindest in diesen Tagen. Denn tatsächlich ist es wichtig, dass es den Rechtsstaat gibt. Das ist das Grundprinzip der Demokratie oder eins davon. Und damit die auch weiter existiert kann, obwohl sie angegriffen wird, die Demokratie und der Rechtsstaat, braucht es die Wehrhaftigkeit.
Ja, das sehe ich genauso. So ein paar Ansätze in Richtung Wehrhaftigkeit hat es ja gegeben, wenn wir an Resilienz des Bundesverfassungsgerichts denken. Das ist etwas, was mir einfällt. Absicherung ist ja auch ein Stück weit Wehrhaftigkeit. Wir haben bei der Bundesrechtsanwaltskammer jetzt einen Vorstoß gewagt und haben gesagt, hey, die Anwaltschaft bzw. der Anspruch auf Rechtsberatung, auf unabhängige Rechtsberatung sollte auch im Grundgesetz verankert werden. Woran denkst du konkret, wenn du sagst Wehrhaftigkeit?
Ich bin ja tatsächlich seit über 6 Jahren inzwischen Berichterstatterin zum Thema AfD und Rechtsextremismus. Insofern fällt mir da natürlich ein, dass man Demokratiefeinde auch entsprechend behandeln muss und keine Toleranz den Intoleranten gegenüber sozusagen zeigen muss. Das ist ja eine Lehre aus der Zeit des Nationalsozialismus, war eben diese Demokratie wehrhaft aufzustellen, ihr Werkzeuge in den Koffer zu tun sozusagen, damit sie sich wehren kann, sollte es nochmal Menschen, Parteien, Institutionen geben, Vereine, was auch immer, die Demokratie angreifen. Und da geht mir die Debatte dann doch oft ein bisschen zu kurz. Im Gegenteil, es wird sogar rumgedreht und als undemokratisch, wie geframed, behauptet, dass so ein Verbot einer großen Partei, wie es die AfD zum Beispiel inzwischen ist, ja dann undemokratisch wäre, weil man dann die Wählerinnen und Wähler nicht ernst nehme und so. Das ist für mich wirklich sehr perfide, denn es ist ja genau das Gegenteil der Fall. Das Parteienverbot wurde als Instrument eben absichtlich reingeschrieben von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes, und das als ein solches zu betrachten und dann auch noch im Hinterkopf zu haben, es soll ein Präventivwerkzeug sein. Es soll eben benutzt werden, bevor es zu spät ist. Es soll benutzt werden, während es noch die rechtsstaatlichen Kräfte gibt, die das dann auch umsetzen wollen. Da fehlt mir gerade so ein bisschen was.
Geht mir ganz ähnlich, und ich finde es extrem spannend, wenn man sich ja die Rechtsprechung anguckt, NPD, Stichwort NPD, das wird ja häufig auch so ein bisschen falsch dargestellt. Einer der Gründe, warum es dann am Ende gescheitert ist, war ja das Fehlen der Potentialität. Also zu klein, zu unbedeutend. Ja? Und jetzt sagen viele, naja, AfD ist zu groß. Also was denn nun, zu klein, zu groß? Also ich glaube, daran kann man es nicht festmachen. Und was mich so ein bisschen wundert, wie lang sich das ganze Thema jetzt zieht. Also ich beobachte das auch, natürlich nicht so wie du, nicht so eng getaktet wie du, aber soweit es mir möglich ist. Und es ebbt mal wieder an, dann ebbt es mal wieder ab. Es gibt immer Gerüchte. Ich habe so ein bisschen das Bauchgefühl, wir haben so den perfekten Zeitpunkt längst überschritten. Wie siehst du das?
Ja, grundsätzlich würde ich dir recht geben. Ich glaube, einen perfekten Zeitpunkt gibt es ohnehin nicht. Aber tatsächlich sind das genauso Punkte, die du ansprichst, die mich nerven. Also zu behaupten, ja, bei der NPD hat es ja auch schon nicht geklappt, dann kann es bei der AfD nicht klappen. Dann bitte, bitte, liebe Leute, guck doch, wo genau es dran gelegen hat. Und das war bei der NPD im ersten Verfahren, lag es an V-Leuten. Dann wurde es ja nochmal neu gemacht, nachdem die V-Leute abgeschaltet wurden. Und dann wusste man eben, worauf es ankommt. Und es wäre durchgegangen, wenn nicht das Verfassungsgericht gesagt hätte, das ist so ein scharfes Schwert, das nutzen wir bitte nur bei Kräften, die es wirklich schaffen könnten, der Demokratie zu schaden, maßgeblich. Und das war bei der NPD dann nicht gegeben, weil sie zu klein war. ein zu groß gibt es aber für Karlsruhe nicht. Also das Bundesverfassungsgericht hat nicht gesagt, ja gut, aber wenn es 20-30% der Leute wollen, dann haben wir halt Pech gehabt, dann schafft man die Demokratie halt ab. Sondern umso größer ist ja auch die Gefahr, dass es da einen Erfolg geben könnte von eben dieser demokratiefeindlichen Partei. Deswegen wäre es umso wichtiger. Mein Eindruck ist halt, letztlich gibt es nicht genug politische Kräfte, die aktuell dieses Verbot wollen. Und da ist eben maßgeblich die CDU, die SPD tut sich ja auch schwer. Manche wollen es, andere nicht. Es gibt jetzt immer wieder Initiativen, auch in verschiedenen Landtagen, einzufordern, dass es doch zumindest eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe jetzt endlich mal gibt, die schon zumindest mal die Vorarbeit macht. Was wäre, wenn dann das Verwaltungsgericht, sozusagen das Oberverwaltungsgericht, dann entscheidet, ja, das war rechtmäßig, diese Einstufung durch den Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch, dass man dann am Tag darauf wenigstens mal loslegen könnte. Aber das dauert natürlich alles noch und nicht mal da geht es gerade so richtig gut voran. Das ist schon relativ frustrierend, wenn man sich so Sorgen um die Demokratie macht, wie ich es zum Beispiel tue.
Ja, geht mir ganz, ganz ähnlich. Und deswegen beobachte ich immer ganz genau, was Carmen Wegge und Till Steffen so veröffentlichen, weil die sind da ja auch am Drücker und arbeiten da ja weiterhin dran. Das ist zumindest mein Informationsstand. Dann vielleicht mal so mit Blick aufs unser Grundgesetz. Welcher Artikel ist dir aktuell am wichtigsten und warum?
Also das ist tatsächlich nicht, wie jetzt manche vermuten würden, Artikel 21 Absatz 2, der ist auch wichtig, aber am allerwichtigsten ist mir tatsächlich Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Denn wenn man den ernst nimmt und auch versteht, warum der an Position 1 steht, dann sagt er eben so viel über die Art und Weise, wie wir eigentlich oder unsere Vorväter und Vormütter sich das vorgenommen hatten, die das Grundgesetz geschrieben haben, wie wir leben sollen und wollen, was unser Rechtsstaat bedeutet, wie man den durchdeklinieren sollte. Also dass es eben darum geht, alle die hier leben, ordentlich zu behandeln und eben nicht in unterschiedliche Gruppen, Minderheiten, sonst was einzuteilen, über die man sich dann hermachen kann. Wo man eben weiß, dass Menschenfeindlichkeit sozusagen jetzt fällt mir der deutsche Begriff nicht ein, aber so slippery slope, also da geht's nur abwärts, wenn man sozusagen Menschenfeindlichkeit wieder in sein lässt, indem man eben eine bestimmte Sprache wählt, ja, bestimmte Dinge tut. Und da meine ich jetzt inzwischen leider eben nicht mehr nur die AfD, die eben Menschenfeindlichkeit im Alltagsprogramm hat, sondern eben auch andere politische Kräfte, die bestimmte Erzählungen wieder hochziehen. Da können wir die Stadtbilddebatte der letzten
Ich habe gerade dran gedacht, du hast angefangen und ich sofort Stadtbild. Das war das Erste, was ich im Kopf hatte, ja.
Ja, wir werden in unterschiedliche Gruppen aufgesplittet. Es gibt ein Wir, ein Die, ein Gegeneinander stellen, kein Zusammen halten, kein, okay, ja, wir haben unsere Regeln, nach denen wir leben wollen, aber das schaffen wir auch nur, wenn wir da alle an einem Strang ziehen, zumindest die, die noch mitspielen wollen und sich nicht für eine demokratiefeindliche Partei entscheiden. Noch nicht mal ein unter den demokratischen Parteien so zusammenhalten, dass man relativ leicht, wenn man ehrlich ist, gegen diese demokratiefeindliche Partei agieren könnte. Das klingt jetzt irgendwie überspitzt oder so, das meine ich aber wirklich ernst. Wenn alle demokratischen Politiker, Politikerinnen und auch alle demokratischen Wählerinnen und Wählerinnen sich zusammentun würden, hätte die AfD keinerlei Macht. Und die hat sie aktuell schon, obwohl sie faktisch nicht regiert, weil sie den Diskurs mitbestimmen kann, weil sie die Agenda immer wieder setzt bei bestimmten Themen, weil sie schafft, dass die CDU immer wieder das Gefühl hat, sie müsste sich rechter positionieren und eben solche Diskussionen anfängt wie über das Stadtbild oder damals die kleinen Paschas oder angeblich nehmen irgendwie Migrantinnen und Migranten uns die Zahnarzttermine weg, obwohl die Zahnarztkammer sagt, das stimmt nicht und. Also da gab es immer wieder Beispiele. Und meines Erachtens ist das eben, die Würde des Menschen ist unantastbar, gibt uns sozusagen den Grundrahmen vor, wie wir miteinander umgehen sollten. Das hat auch viele Jahrzehnte geklappt, auch am Anfang vielleicht nicht unbedingt. Also es gab ja schon viele menschenfeindliche Diskurse in diesem Land, auch bevor es die AfD gab, durchaus. Aber der zweite Punkt, der mir, glaube ich, bei Menschenwürde auch so wichtig ist, ist, er wäre eben auch in diesem Verbotsverfahren total entscheidend zum Beispiel. Also man kann eine Partei verbieten, wenn sie, und das sagt das Bundesverfassungsgericht, nicht jetzt ich oder irgendwie ein Experte oder so, sondern sagen die Richterinnen und Richter des Verfassungsgerichts in einem Urteil, wenn eine Partei gegen die Menschenwürde oder den Rechtsstaat oder das Demokratieprinzip verstößt, dann ist sie sozusagen verbotswürdig. Und das kann man eben bei der AfD sehen, dass sie das durch und durch ist, dass sie das immer wieder tut, dass sie das in Reden tut, nicht nur von einzelnen Personen, sondern von wirklich sehr, sehr vielen Funktionären, also der großen Menge, dass sie das eben auch in Programmen tut. Und deswegen ist der erste Artikel des Grundgesetzes für mich so relevant.
Ja, wobei nach meinem Dafürhalten ist es in dem Fall nicht oder, sondern halt und. Das war jetzt so meine Einschätzung. Ja. Weil wir es gerade davon hatten, was hat dich an der Stadtbildthematik am meisten gestört? Ich habe nämlich gerade mit einer ganz, ganz lieben Kollegin eine Episode just dazu aufgenommen, eine ganz kurze. War es eher die grundsätzliche Äußerung zum Thema Stadtbild oder dann der Nachklapp mit den Töchtern?
Ich fand das erste mit am schlimmsten, weil es so viel offen ließ, weil es dieses Raunen ermöglicht hat. Also was genau ist jetzt gemeint? Und ganz ehrlich, bis zur Kontextualisierung, die ja Merz irgendwann vorgenommen hat, nachdem die Debatte mehrere Tage kreiste, bleibt ja immer noch übrig, er glaubt, am Aussehen erkennen zu können, ob jetzt jemand Probleme macht, sich nicht an die Regeln hält und einen dauerhaften Aufenthaltsstatus hat oder nicht. Und das ist schon problematisch und auch natürlich auf eine Art und Weise rassistisch. So. Was ich daran aber fast noch schlimmer finde, ist, dass wenn Friedrich Merz und andere sagen, es gibt ein Problem im Stadtbild, dann müsste man schon irgendwie erbeten, dass der Kanzler und auch sonstige Spitzenpolitiker ein bisschen differenzieren. Ist das in jeder Stadt? Ich glaube nicht. Gibt es in manchen, gerade in größeren Städten, Probleme rund um Bahnhöfe und anderes? Würde ich sagen, ja. Hat das was mit Migration zu tun? Nein, nicht zwangsläufig und auch in den meisten Fällen nicht, sondern es hat was zu tun mit Armut, mit Obdachlosigkeit, mit Kriminalität, mit Drogensucht, ja, also mit Leuten, die vielleicht über Armut, vielleicht über andere Probleme im Leben eben da reingeraten sind und sich nicht mehr helfen können. Und wir sind eigentlich ein Sozialstaat. Also was tun wir, um der um sich greifenden Obdachlosigkeit Herr zu werden? Wo sind da die Vorschläge? Also wir können gerne über Stadtbild reden, aber dann bitte über die wahren Ursachen und das nicht wieder nur Sündenbock der Ausländer. Das ist keine Art und Weise, wie wir konstruktiv Lösungen finden für Probleme, sondern wir spalten und wir führen nicht zusammen. Und das ist, glaube ich, das ist definitiv mein Grundproblem.
Also mich hat beides wahnsinnig gestört. Ja, ich fand auch in dem Nachklapp, fragen Sie Ihre Töchter, lag so eine komplette Negierung tatsächlicher Gefahrensituation für Frauen. Das kam für mich noch on top. Und die Gefahr, die viele von uns nachts draußen wahrnehmen, die kennt keine Herkunft, die kennt nur ein Geschlecht. So, und das ist so meine Wahrnehmung. Und es negiert natürlich komplett Gewalt gegenüber Frauen im sozialen Umfeld. Die findet nämlich nicht draußen statt. Und das ist keine Frage des Stadtbildes. Und ich finde, es hat so das Migrationsthema, Sozialthema und aber auch Gewalt gegenüber Frauen auf so eine komplett absurde Weise durchmischt. Das hat mich nicht gestört.
Ich habe mich da an der Stelle tatsächlich gefragt, ist es wieder eine Art Bauchgefühl von Friedrich Merz, dass er das dann so sozusagen verdreht, dass er das dann auch auf andere und er muss wieder nicht konkret sagen, was meint er denn, sondern er wirft quasi die Frage zurück, fragen Sie doch Ihre Töchter. Also es ist ja auch ein sehr bockiger Kommunikationsstil, mal von dem Inhaltlichen abgesehen. Dann verdreht das sozusagen auf sexualisierte Gewalt und auch da wieder auf Migranten. Das ist natürlich auch leider mal wieder eine Erzählung der AfD, die damit gestärkt wird, weil, da gibt es eine sehr gute Studie aus Oxford zu, immer dann, wenn Erzählungen der extremen Rechten von als mittig wahrgenommenen Playern, also Parteien, Menschen, Institutionen übernommen werden, dann werden sie normalisiert. Dann wirken sie weniger radikal und dann im Zweifel ist ja der naheliegende Gedanke von Menschen, die das als Problem fühlen, sage ich jetzt mal, oder die sich dann bestätigt sehen, sagen dann, ach Moment mal, aber dann hatte die AfD ja schon recht, weil die erzählt das ja schon länger. Und dann wählt man das Original und nicht die Kopie, nämlich jetzt dann Jahre später sagt das dann jemand von der CDU. Das ist also auch ein strategisches Problem von der CDU. Aber zu deinem Punkt, also natürlich ist es so, dass Frauen Gewalt vorrangig zu Hause erleben. Natürlich gab es jetzt auch andere Fälle, aber auch da hat das natürlich verschoben. Also davor waren wir in einer Debatte, wo eigentlich vor allen Dingen migrantische Männer sich ausgeschlossen fühlten und markiert fühlten und als Problem geframed wurden. Und jetzt sind wir plötzlich in der Debatte, ah ja, die Töchter. Und man hat dann gesehen, dass diese Töchter demonstrieren gehen. Das wurde dann wieder direkt als links und absurd und so verlacht von der CDU. Man sieht aber auch, dass in der sozusagen Community aus Menschen mit Migrationsgeschichte, die sich wirklich abwenden auf eine Art und Weise. Die sind wütend, die sind traurig, die sind empört. Und das ist was sich wirklich eine Partei wie die CDU im Zweifel anlasten muss, dass sie eben Leute wegdrängt aus dem politischen Diskurs und auch den Willen sozusagen ihnen nimmt, sich weiter zu beteiligen, weil sie das Gefühl haben, es geht eh nur noch bergab und wir sind eh nicht irgendwie gewollt. Wir sind im Zweifel irgendwie nur dann gemeint, wenn es um Probleme geht und wir sind nicht Teil der Lösung. Und dann nutzt es auch nicht, wenn Friedrich Merz dann Tage später sagt, ja, natürlich brauchen wir Einwanderung, weil die Wirtschaft. Weil dann ist man auch nicht mehr Mensch mit Menschenwürde, sondern ist man Wirtschaftsarbeitskraft. So. Und das sind Sachen, die sollte niemand, aber schon gar nicht eine gerade regierende Partei in Deutschland, ja, so nutzen und so nennen und so darüber reden.
Und ich finde, das passt einfach hervorragend zu dem Grundgesetzartikel, den du eben genannt hast. Also, ich finde das auch, es trägt der Würde des Menschen, die unantastbar ist, des Menschen, nicht Männer, nicht Frauen, sondern Mensch, nicht ausreichend Rechnung. Deswegen hervorragende, schöne Wahl, finde ich. Ann-Kathrin, bei welcher Gelegenheit hast du beruflich oder privat zuletzt von unserem Rechtsstaat profitiert?
Also, ich nehme jetzt den Fall, weil er einfach schon in der Öffentlichkeit ist und weil ich durchaus finde, dass es wichtig ist, dass dieser Rechtsstaat ja für uns alle gilt. Und ich habe tatsächlich Stefan Brandner, den AfD-Bundesvorstand, angezeigt, also erst mal eine Unterlassung verlangt, aber dann hat er weitergemacht und dann habe ich ihn irgendwann angezeigt. Und in diesem Verfahren, das ist noch lange nicht beendet, weil er immer weiterkämpfen will, aber habe ich bislang jede Runde gewonnen, sagen wir es mal so. Und das finde ich schon ein ja, es wundert mich nicht. Wir waren uns ziemlich sicher, dass wir das gewinnen würden, weil die Rechtslage einfach ist, wie sie ist. Aber es ist ein gutes Zeichen. Ich muss vielleicht kurz sagen, worum es geht. Also Stefan Brandner hat mich mehrfach auf Twitter, heute X, beleidigt, hat mich Faschistin, Oberfaschistin, Spiegelfaschistin genannt und hat, als ich dann per Anwalt eben mitteilt habe, dass er das bitte unterlassen soll, das nicht unterschreiben wollen. Und dann sind wir vor Gericht gegangen und dann hat er es, nachdem ihm das Gericht gesagt hat, dass er das nicht darf, weil das eine Beleidigung ist, trotzdem nochmal gemacht und hat sogar seine Follower aufgefordert, mich so zu nennen. Und das ist dann Aufforderung zu einer Straftat. Und damit haben wir dann auch eine Anzeige gestellt, weil es mir in dem Fall wichtig war, ein gewisses Stoppschild zu setzen oder wie auch immer man das nennen mag, weil es eben Grenzen gibt, was wie eben auch mit uns AfD-Berichterstattern umgegangen werden soll, finde ich.
Ja, und ich finde, da sieht man ja, Rechtsstaat funktioniert, weil ich finde schon, also jemanden als Faschistin zu bezeichnen, das ist schon, wow, harter Tobak.
Also das, ja, da brauchst halt Anknüpfungstatsachen, ne? Das ist so ein schöner juristischer Begriff, den ich jetzt gelernt habe, also schon vorher bei anderen Verfahren, aber in dem Verfahren nochmal neu. Und das ist auch was die AfD versucht, total rumzudrehen. Also das Interessante ist ja eben, hätte Stefan Brandner das unterzeichnet, die drei Tweets gelöscht und so, hätte das ja niemand mitbekommen. Ja, dann hätte man das vielleicht irgendwie einmal kurz vertwittert und gut wär's gewesen. Stattdessen ist ja jetzt sein Move irgendwie, da immer weiter gegen vorzugehen, immer weiter zu sagen, nein, das ist gegen die Meinungsfreiheit, ich will das sagen dürfen, weil wir als AfD werden auch als Faschisten bezeichnet. Und die Müller, also ich habe mal vor 4 Jahren in einem Phoenix-Interview gesagt, dass bei einzelnen AfD-Abgeordneten faschistische Bezüge zu sehen sind. Was ja sehr differenziert ist, finde ich. Aber letztlich ist der Versuch eben, diesen Begriff so weit zu entwerten, dass es nicht schlimm ist, wenn die AfD so genannt wird und auch sozusagen sich so aufzuspielen, als sei der Rechtsstaat unfair gegenüber AfD-Leuten. Also sozusagen das Vertrauen in den Rechtsstaat abzusenken, indem man eben so tut, als gäbe es da unterschiedliche Maßstäbe. Und das stimmt eben nicht. Es braucht eben diese Anknüpfungstatsachen und die gibt es nun mal bei mir nicht. Ich bin keine Faschistin. Und da haben sie auch nichts gefunden, was dazu führt, also aus Sicht der Richterinnen und Richter. Aus ihrer Sicht haben sie natürlich was gefunden, aber es führt halt dazu, dass es inzwischen über 2000 Seiten Schriftsätze sind mit den absurdesten Unterstellungen und Gründen in Anführungszeichen, warum man mich eben so nennen will. Und der Anwalt von Stefan Brandner sagt eben vor Gericht, dass sie bis nach Karlsruhe wollen, um das zu klären, dass das doch Meinungsfreiheit wäre, mich so zu nennen. Und da merkt man eben, diese Attacken auf den Rechtsstaat von der AfD, die sind zum Teil sehr plump und einfach, ja, was haben die denn da schon wieder entschieden? Und dieser Staatsanwalt macht das und das. Und manchmal sind sie aber eben so, dass sie erst jemanden beleidigen, vielleicht auch in der Hoffnung, dass man dagegen vorgeht und das dann immer weiterspielen kann. In dem Fall war es tatsächlich für uns eine einfache Entscheidung, weil, also ich höre mir jeden Tag fast, kriege ich Hassnachrichten, kriege ich irgendwie Beleidigungen, Bedrohungen, alles Mögliche. Das gehört leider mit zu diesem Beruf inzwischen dazu, wenn man eben so eine Berichterstattung macht und die AfD einen so doof findet. Ich persönlich denke mir, irgendwas mache ich richtig, wenn die mich so doof finden. Insofern trifft mich das nur bedingt. Aber wenn eben ein AfD-Bundesvorstand so etwas macht, dann ist das natürlich, hat das eine Signalwirkung, ja, für die, die ihm folgen und das sehen. Und es muss hier und da, finde ich, Einhalt geboten werden, wenn möglich. Und bei so einer einfachen Entscheidung wie, ist das jetzt eine Beleidigung für mich, ja oder nein? Und wo der Rechtsstaat dann auch eben ganz klar sagt, ja doch, ist es bislang in jeder Instanz, die wir hatten, ja, haben wir uns dafür entschieden.
Ich orakel mal, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass Karlsruhe das anders sehen würde.
Wenn die es überhaupt annehmen.
wär so mein persönlicher Tipp. Und das ist übrigens was mich sehr, sehr stört. Und das nehme ich auch gerade in den sozialen Medien immer wieder wahr, dass eben die Justiz delegitimiert wird. Also das hast du ja auch von verschiedenen Playern in der Politik, gerade aus dieser Ecke, gehört. Ach, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt nur was drauf geben soll, was die Gerichte so entscheiden. Das richtet so viel Schaden an. Und das verbreitet sich eben über die sozialen Medien so unglaublich. Und das finde ich wirklich gefährlich. Und glaube, dem muss man entschieden entgegentreten. Weil unsere Justiz ist unabhängig und der Rechtsstaat funktioniert. Und natürlich, ich bin Realistin, es gibt auch hier und da mal ein Urteil, wo ich auch als Anwältin sage, naja, finde ich jetzt nicht so ganz richtig. Aber dafür gibt's einen Instanzenzug. Und im Grunde funktioniert unser Rechtsstaat. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das ist, was du jeden Tag auszuhalten hast. Ich weiß, das ist in der Anwaltschaft zum Teil auch nicht anders. Nach Solingen, hast du bestimmt mitbekommen, die Dresdner Kanzlei. Das war ja richtig krass, wie die Kollegin da von den Identitären vor ihrer eigenen Kanzlei da beschimpft wurde, dieses Friedhofsszenario, das da aufgebaut wurde. Und das hat Kreise gezogen, das hat dann Drohungen gegenüber allen möglichen Migrationsrechtlern gegeben, deutschlandweit, einfach nur, weil sie auf dem Gebiet des Migrationsrechts tätig sind. Und das finde ich auch eine Entwicklung, das ist unsäglich. Also das
ja,
ist
es werden Räume der Angst geschaffen, ne? Also sozusagen zum Teil lokal, je nachdem, wie viel Zustimmung die AfD wo hat, oder zum Teil vor konkreten Gebäuden mit Demonstrationen für Flüchtlingsheimen oder ähnlichen Dingen. Und dann eben auch sowas, wo eben die Bedrohungslage sich so krass verändert. Also ich meine, es gibt ja auch, zumindest bei Journalistinnen und Journalisten weiß ich es, Leute, die sagen, ich könnte das nicht machen, was du machst. Also es gibt das ja schon, dass Menschen zurückschrecken davor, diesen Job zu machen. Ich weiß nicht, wie das in eurem Bereich ist und ob eben nach diesen Erfahrungen nach Solingen und diesen Bedrohungen, ob dann Leute sagen, okay, also das Themengebiet, das mache ich mal lieber nicht so. Und das ist natürlich ein Problem für eine Demokratie, wenn eben sich dann im Zweifel in einem Rechtsgebiet vielleicht nicht genügend Leute finden, die das dann gewissenhaft und so machen wollen, weil sie eben zu sehr Sorge haben, in dieses Visier zu geraten. Und das wird ja eben inzwischen sehr systematisch gemacht. Und da hilft es wirklich zu wissen, okay, im Zweifel kann ich mich auf den Rechtsstaat verlassen. Das heißt nicht, dass Drogen ausbleiben und so weiter, aber das heißt eben, dass man im Zweifel, also dass man irgendwas im Rücken hat, sag ich dann gerne. Und gerade bei Hate Speech ist es halt auch nochmal so wichtig, es gibt ja ganz viele soziologische Erklärungen dafür, warum es passiert, dass dann Hate Speech so zunimmt. Ja, also das ist diese Theorie mit, wenn man ein verlassenes Gebäude sieht und das erste Fenster wird eingeschmissen und es wird nicht sofort repariert, dann wird halt das zweite und dritte auch irgendwann eingeschmissen. Und so ist es mit Hasskommentaren halt auch, wenn die dann halt stehen bleiben und nicht moderiert werden oder gelöscht werden, dann kommen halt immer mehr dazu, weil die merken, ah, da kann ich das machen, da passiert erstmal nichts. Und wenn man tatsächlich aber mal auf Hasskommentare reagiert oder die Leute mal anschreibt, dann ist plötzlich, oh ja, ich hatte ein zu viel getrunken und oder sie bleiben halt einfach dabei, klar. aber dieses einfach so stehen lassen in sozialen Netzwerken ist halt auch ein Problem und deswegen haben wir uns in dem Fall dann so entschieden.
Ja, also von den Kolleginnen und Kollegen, die auf dem Gebiet des Migrationsrechts tätig sind, weil du es gerade so angesprochen hast, da hat sich bisher, zumindest von denen, mit denen ich in Kontakt stehe, keiner zurückgezogen. Ganz im Gegenteil, es macht natürlich was mit dir, ne? Es macht aber noch einen Unterschied, ob die Drohungen zu Hause ankommen. Auch das ist bei einigen der Fall. Und bislang sind aber alle, mit denen ich gesprochen habe oder geschrieben habe, der Auffassung, wir machen das, weil es gemacht werden muss. Und das ist unser Rechtsgebiet und wir machen das weiterhin, wir lassen uns auch nicht einschüchtern. Aber dass es überhaupt so weit kommt, dass wir so eine Situation haben, finde ich halt schon wirklich, wirklich krass.
Total.
Ann-Kathrin, weil wir jetzt gerade schon gesprochen hatten, in welchen Bereichen du profitierst von unserem Rechtsstaat, wo siehst du dich vielleicht selbst in der Pflicht gegenüber unserem Rechtsstaat? Welchen Beitrag leistest du als Journalistin, als Bürgerin, als Mensch, privat, beruflich?
Also ich glaube, als Bürgerin erste Bürgerpflicht wählen gehen, sich irgendwie demokratisch engagieren im Sinne von auch mal mitdiskutieren, vielleicht auch mal Zivilcourage zeigen und widersprechen, wenn man etwas sieht, was eben nicht zu dem gehört, wie wir leben wollen. Das klingt jetzt alles wahnsinnig heroisch, so ist es gar nicht gemeint, sondern das sind Kleinigkeiten eigentlich, die auch sehr, 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 sehr viele Menschen dieser Gesellschaft ja immer noch machen. Obwohl man sich hier und da schon noch ein bisschen mehr Zivilcourage wünschen würde, wenn man sich eben sicher genug fühlt in der Situation zumindest, dass man dann eben mehr Widerspruch hat, wenn man zum Beispiel Rassismus auf offener Straße erlebt oder so, dass dann halt eben die es sich leisten können, weil sie anders aussehen oder weil sie noch jemanden um sich rum haben oder so, dann einfach auch nochmal was sagen. Ansonsten würde ich schon hoffen, dass ich auch durch meine journalistische Arbeit ein bisschen dazu beitrage, zumindest die Angriffe auf den Rechtsstaat sichtbar zu machen. Also, dass eben die Berichterstattung über die AfD zeigt, was für eine Gefahr die Partei für diese Demokratie und dieses Land und auch die Wählerinnen und Wähler, aber vorrangig auch auf das Grundkonstrukt und auf unsere Institutionen so sind. Und damit sage ich überhaupt nicht, dass alles gut ist in diesem Land. Wir hatten eben schon ganz viele Themen, wo Dinge nicht gut laufen oder dass unsere Institutionen perfekt sind. Aber ich kenne auch keine Idee, wie es noch besser laufen könnte. Und selbst wenn stände die auf jeden Fall nicht bei der AfD im Programm. Und von daher wäre das meine Hoffnung, dass das so ist. Und was mich tatsächlich immer sehr freut, ist, wenn Leute mir schreiben, dass eben meine Arbeit entweder sie Dinge besser verstehen lässt oder tatsächlich im Fall von Stefan Brandner, wenn ich darüber dann mal Zwischenstand irgendwie online abgebe, dass sie dann irgendwie sagen, das gebe ihnen Mut. So. Dass sie eben, also das ist wirklich so das größte Kompliment irgendwie neben dem journalistischen und dass man irgendwas rausfindet, ist halt wirklich, wenn Leute sagen, okay, dieser Umgang oder dieses Weitermachen bringt ihnen ja Mut oder Courage und hilft vielleicht dann, dass wir alle miteinander noch ein bisschen weiter versuchen, das in die richtige Richtung zu verkehren hier.
Das wäre sehr, sehr schön. Gibt's, jetzt haben wir schon ein bisschen übers Verbotsverfahren gesprochen, aber gibt's ein rechtsstaatliches Thema, das dich aktuell ansonsten besonders umtreibt?
Ja, du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen und zwar kam mir da in den Sinn, dass der Rechtsstaat resilienter werden müsste noch. Also ich glaube, wir sind deutlich besser aufgestellt eigentlich als zu Zeiten der Weimarer Republik zum Beispiel. Dieser Vergleich wird ja auch oft gezogen. Gleichzeitig merkt man auch hier und da, wie sozusagen diese systematisierten Angriffe schon auch Spuren hinterlassen, eben in einer gewissen Unsicherheit bei manchen. Wenn wir uns angucken, wie viel rassistische Chatgruppen und Co. es bei Polizei gibt, bei der Bundeswehr und Co., das ist ja auch Rechtsstaat. Das ist ja eben nicht nur die Juristerei, sondern Rechtsstaat ist ja alles, was dann eben im Zweifel die Gesetze durchsetzt und da sozusagen eine Resilienz reinzubekommen gegen den Rechtsruck und gegen, ja eben, also das, was rechtsextremistisch ist, geht mir jetzt nicht drum, ob man irgendwie ein bisschen konservativer wird oder so, ne, sondern es geht hier um das fundamentale rechtsextreme Gedankengut und Ideologie. Da habe ich manchmal den Eindruck, dass das sehr spät ist, wenn ich mir zum Beispiel angucke, was die Juristen und Verfassungsrichter da vom Thüringen-Projekt alles erarbeitet hatten, was zum Beispiel in Thüringen es für Lücken gäbe, wenn die AfD ausnutzen könnte, wenn sie denn in diese Position kommt und dass man dann verschlafen hat, das zu ändern, als man noch die Mehrheit dazu hatte. die Verbesserung beim Bundesverfassungsgericht, die gab es Gott sei Dank, aber gerade auf Landesebene hat man sich einfach sehr lange sehr sicher gefühlt und hat nicht unbedingt geguckt, okay, jetzt aus den Augen von eben Politikern der AfD, welche Lücken könnten die sich suchen und nutzen wollen. Und da würde ich mir wünschen, dass man die Gefahr so ernst nimmt, dass man jetzt alles daran setzt, da eben noch die entsprechenden Mehrheiten zusammenzubekommen.
Das fand ich auch so ein bisschen schade, weil es war nach allem, was an Wissen zur Verfügung gestellt wurde, von Wissenschaftlern, von Experten aus dem Rechtsmarkt, es war jetzt keine Raketenwissenschaft mehr, die wunden Punkte zu identifizieren. Also absolut. Ich glaube auch, da hat man ein bisschen sehr lang gewartet. Das Thema Resilienz ist aber ja immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit, also gerade im Bereich ja Rechtsberichterstattung, bei der Anwaltschaft sowieso, bei der Justiz auch. Gibt es darüber hinaus vielleicht ein Thema, das dir ebenso wichtig ist, wo du immer sagst, na, da sehe ich noch nicht genug Aufmerksamkeit, das muss ein bisschen mehr ins Rampenlicht?
Ich glaube, es gibt ganz viele Themen, wo ich mir gerade wünsche, dass wir darüber mehr sprechen, sei es über Armut, über Probleme im Bildungssystem, über ja Sozialstaat generell. Also es ist gerade sehr viel über den Sozialstaat kürzen und nicht, warum er so wichtig ist und warum er dieses Land überhaupt so weit nach vorne gebracht hat, die Rede. Aber wir reden ja hier über den Rechtsstaat, deswegen, ich kehre doch nochmal zurück zum Anfang, zum AfD-Verbotsverfahren. Also einfach, weil mir da so viel durcheinander geht. Was wären die Bedingungen und würden die erfüllt werden von der AfD? Also sozusagen die Bedenkenträger und die, die immer nur das Risiko sehen und die Hürden zu hoch einschätzen aus meiner Perspektive, die haben irgendwie ein krasses Gewicht in der Debatte. Also sind da sozusagen im Vormarsch. Und die anderen haben so ein bisschen das Problem, dass sie dann als zu links oder Wolkenkuckucksheim-mäßig irgendwie einsortiert werden, obwohl man wirklich, und ich habe mir die Mühe gemacht, ich habe sowohl die Urteile aus Karlsruhe gelesen, als auch die 1000 Seiten Materialsammlung zur NPD, die eigentlich eingestuft ist, aber ein Kollege kam da tollerweise ran. Und wenn ich das halt hinlege und mir angucke, was wären die Maßstäbe aus Karlsruhe und dann, was erfüllt die AfD davon, auch zum Beispiel im Vergleich zur NPD, die ja, wie wir eben schon gesagt haben, eingestuft worden wäre sie nicht zu klein gewesen, dann gibt es da einfach so viele krasse Parallelen, dass ich wirklich überzeugt davon bin inzwischen, dass die AfD da ja verboten werden würde. Mindestens mehrere Landesverbände, aber meines Erachtens auch die Gesamtpartei. Das habe ich nicht zu entscheiden. Und natürlich ist ein gewisses Restrisiko da, aber letztlich werden sich das die Richterinnen und Richter gut überlegen und eben dieses Material dann durchgucken. Was für mich schon auch noch ein Indiz ist, ist, wie groß die Angst in der AfD vor so einem Verbotsverfahren ist. Also man macht sich immer so ein bisschen lustig darüber und man sagt, ja, die CDU macht es ja eh nicht und das wäre ein ganz schlimmer Angriff und so. Aber letztlich, wenn man im Hintergrund mit ihnen spricht, dann sind sie sehr froh darüber, dass die CDU sich gerade nicht traut, weil sie echt Sorge hätten, dass entweder, weil sie eh schon so verschwörungsideologisch unterwegs sind, dass sie sagen, ja, Karlsruhe würde sie ja einfach als Opposition kaputt machen wollen, aber auch die, die noch erreichbar sind sozusagen, weil sie wissen, dass sie einfach ja zu viele Grenzüberschreitungen in den ersten Jahren hatten, die inzwischen Mainstream in der Partei sind. Und da eben einfach nur hinzugucken und zu sagen, okay, lass uns einmal hinsetzen, was bräuchten wir? Ja, das. Ist das erfüllt? Und dann immer nur zu sagen, ja, das Verfassungsschutzgutachten, das wäre ja gar nicht genug für, also erstens, das zwei komplett unterschiedliche Dinge. Das eine ist halt Verfassungsgerichtsverfahren mit eben den und den Maßstäben. Das andere ist, darf der Verfassungsschutz sie so und so einstufen? Das sind auch zwei unterschiedliche Rechtsgrundlagen sozusagen. Aber natürlich würde das, was der Verfassungsschutz gesammelt hat, da einfließen. Und gerade der Menschenwürde-Part ist riesig. Der Rechtsstaatsteil sozusagen ist nicht so groß im Gutachten, weil man, so wurde mir gesagt, dachte, das lockt irgendwie keinen hinterm Kamin vor. Wenn ich das jetzt hier sage, den Zuhörern und Zuhörern wird die das vielleicht ärgern. Aber da ging man halt davon aus, dass dieser Angriff auf die Menschenwürde mehr Menschen überzeugen davon, dass das eben rechtsextremen Charakter hat. Aber davon gibt es sehr viel mehr als das, was in dem Gutachten steht. Und jetzt ist es halt schon wieder an der Zivilgesellschaft irgendwie zu sagen, okay, wir sammeln jetzt nochmal alle Belege und wir machen hier noch eine Internetseite und schreiben da alles drauf, was wir gefunden haben. Und da macht die Gesellschaft für Freiheitsrechte noch was. Alles tolle Initiativen, aber gedacht war das mal anders.
Gedacht war es mal anders und die ganzen Initiativen, die stapeln sich ja inzwischen. Anders kann man es ja gar nicht sagen. Müsste man sich halt damit auch dezidiert befassen. Also ich allein das, was ich online wahrgenommen habe, ich bin viel unterwegs in den sozialen Medien, finde ich zum Teil einfach, also es ist unaussprechlich. Und das ist auch nicht auf einen einzelnen Landesverband beschränkt gewesen. Also, sondern sehr, sehr breit aufgestellt. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Wir werden es natürlich beide beobachten. Und du bist natürlich näher dran. Deswegen, ich verlinke dich auch mal in den Shownotes, damit ihr alle folgen können. Dann ist ja quasi der Ticker immer im Zugriff. Ann-Kathrin, dieses kleine Format heißt ja Mir Menschen im Recht statt von mir zu dir aufs Ohr. In dem Fall von dir zu meinen Lauscherinnen und Lauschern aufs Ohr. Hast du eine Message für unsere Lauschis da draußen? Eine Botschaft, die du jetzt gerade in der Sekunde loswerden möchtest, die dir unter den Nägeln brennt?
Wir hatten doch schon so viele. Nein, Schatz. Ich glaube, letztlich ist es die Verknüpfung von der ersten Frage zum Rest. Also der Rechtsstaat ist essentiell, aber ist nur so wehrhaft wie die, die in ihm arbeiten und die, die ihn sozusagen erhalten wollen. Also letztlich ist es ein Gruppenprojekt. Alle müssen mitmachen. Und wir alle haben auch einen Wert, ja. Also es muss nicht jeder irgendwie beim Spiegel Journalistin sein, um eine Reichweite zu haben, um irgendwas zu tun, sondern es geht wirklich darum, jeder muss in seinem kleinen Bereich sich darum kümmern. Sei es, dass man irgendwie wählen geht, dass man irgendwie mal widerspricht, wenn man schlimme Dinge hört, wenn im Fußballchat plötzlich irgendwer ein rassistisches Meme schickt, wenn irgendwie im Baurechtsverfahren irgendwie klar wird, der Architekt wurde irgendwie gelinkt, weil er Migrationshintergrund, was weiß ich, ja. Es gibt tausend Szenarien. Letztlich funktioniert es nur, wenn alle irgendwie verstehen, diese Demokratie gibt uns die größten Freiheiten, die es geben kann. Und diese Freiheiten sind so groß, dass sie eben aber nicht unbegrenzt sind, ja, weil da gibt es dann eben noch Dinge wie Beleidigung oder anderes, die dann das Recht von anderen einschränken würden. Und dafür gibt es dann eben auch den Rechtsstaat, um diese Freiheit zu erhalten und durchzusetzen. Und ja, deswegen Teamwork ist gefragt.
Gefällt mir richtig gut. Rechtsstaat und Demokratie sind Teamworks. Gehört eigentlich auf ein Shirt. Also wenn du irgendwann eine Kollektion rausbringst, ich kaufe dir ein. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Ist klar.
Ann-Kathrin, ich danke dir sehr für diese wertvollen Impulse, für die Einblicke. Und ich bin gespannt, was man in den nächsten Wochen, Monaten alles bei dir lesen und sehen wird. Ich danke dir sehr für deine Zeit.
Vielen Dank. Ich danke für die Einladung und bin gespannt, was ihr noch für den Rechtsstaat so an die Oberfläche, an die Ohren kriegt.
Bis dahin. Tschüss.
Bis dann.
Ich hoffe, wir haben euch Lauschern da draußen heute wieder einige Denkanstöße mit auf den Weg gegeben. Und damit aus dieser kleinen Idee was richtig Großes wird, abonniert diesen Podcast, folgt mir auf Instagram, TikTok und YouTube und teilt diese Episoden, was das Zeug hält. Und ihr da draußen nicht vergessen, ihr alle seid Mensch und damit Teil von mir, Menschen im Rechtsstaat. Something good.